Unsere neue Predigtreihe nun, da wir den Propheten Jona abgeschlossen haben, widmet sich dem Markus-Evangelium. Erinnert ihr euch noch, wie Jona endete? In Jona Kapitel 4 ist Jona außerhalb der Stadt Ninive und er ist vollkommen frustriert. Denn eigentlich wollte er, dass Gott Feuer auf diese Stadt sendet oder irgendwas Schlimmes diesen bösen Menschen in Ninive antut, denn das war nicht irgendwer. Es waren die Feinde von Gottes Volk. Die haben schlimme Dinge getan und er hatte nur eins im Sinn: Rache für diese Bösewichte. Aber Gott handelt ganz anders, als Jona gedacht hat. Gott vergibt diesen Leuten, weil sie wirklich Buße tun. Gott ist gnädig, Gott tut ihnen kein Übel an, sondern er verschont sie. Und Jona kriegt es nicht in seinen Kopf. Gott, du bist doch jemand, der im Alten Testament gesagt hat, ich werde alle Sünde bestrafen. Wie kannst du jetzt diesen Leuten Barmherzigkeit geben? Ich verstehe es einfach nicht. Und da hört das Buch Jona auf. Keine Erklärung, wir wissen nicht, wie es mit Jona weitergeht. Wir wissen aus anderen Propheten, wie es mit Ninive weitergeht. Es bleibt plötzlich hängen. Es ist ungefähr so, wie wenn ihr eine Fernsehserie schaut, dann kennt ihr das bestimmt auch, vor der Werbung oder vor der nächsten Serie ist was ganz Spannendes, ja, sodass man sich fragt, oh, wie geht es jetzt weiter? Das nennt man einen Cliffhanger. Jona endet mit einem Cliffhanger. Man fragt sich, ja und jetzt? Gott, wie konntest du diesen Leuten vergeben? Warum hast du nicht das Böse bestraft? Ich verstehe es nicht. Normalerweise ist es doch so, die Bösen werden bestraft und die Guten kriegen Segen. Dieser Cliffhanger wird hier und heute aufgelöst. Die Werbepause ist vorbei. Nach 800 Jahren kriegen wir die Antwort auf die Frage, die das Buch Jona stellt. Und diese Antwort ist das Markus-Evangelium. Das Markus-Evangelium beginnt mit folgenden Worten. Lasst uns die Verse 1 bis 8 zusammen lesen. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht in den Propheten: Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem, und es wurden von ihm alle im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Johannes aber war bekleidet mit Kamelhaaren und trug einen ledernen Gürtel um seine Lenden, und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er verkündigte und sprach: Es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich, und ich bin nicht würdig, ihm gebückt seinen Schuhriemen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Das Wort Gottes. Amen. Zuallererst ist diese Antwort beschrieben mit einem Wort. Das, was wir lesen, ist ein Evangelium. Ein Evangelium. Im Griechischen euangelion. Eu heißt gut und angelion ist das, was Angel machen. Angelion, da kommt der Name her, nämlich Boten sein, die gute Botschaft. Evangelium heißt gute Botschaft. Das, was wir heute hören, ist gute Botschaft. Und das ganze Buch handelt von der guten Botschaft von Jesus Christus. Vielleicht kennt ihr die Weihnachtsgeschichte und die Engel, die da den Hirten die Geburt von Jesus verkündigen. Was verkündigen sie euch? Wir verkündigen euch eine frohe Botschaft. Wir verkündigen euch ein Euangelion. Markus hat diesen Begriff nicht erfunden. Er existierte damals im Sprachgebrauch. Ein Euangelion war eine ganz besonders gute Botschaft von großer Tragweite. Zum Beispiel, wenn im Krieg eine Schlacht gewonnen wurde, schrieb man auf kleine Tontäfelchen, die dann in die Stadt gebracht wurden: Ein Euangelion, eine Schlacht wurde gewonnen. Oder wenn zum Beispiel ein Kaiser geboren wurde, dann lesen wir von einem Euangelion. Leute liefen herum und sagten: Euangelion, Euangelion, ein Kaiser, der neue Kaiser ist geboren. Zum Beispiel beim Kaiser Augustus, der zu dieser Zeit geboren wurde, wurde dieses Wort verwendet. Große militärische Siege, Kaisergeburten, das waren Euangelion. Und genau das verspricht uns hier Markus, dass wir davon lesen. Dieses Euangelion ist allerdings keine gewonnene Schlacht, sondern es handelt sich um einen Menschen. Lest mal mit mir. Es ist der Anfang des Evangeliums von Jesus, von einem Mann namens Jesus. Das ist das historische Ereignis, das uns so viel Freude verschaffen soll. Jesus ist der griechische Begriff für den hebräischen Namen Jeshua. Und das heißt, Gott ist Rettung. Dieser Mann, von dem verkündigt wird, dass sein Leben eine gute Botschaft ist, hat als Namen Gott ist Rettung. Und nicht nur das, sondern Jeshua, diesen Mann gab es schon mal in der Bibel. Wisst ihr wen? Das war der Mann, den wir Josua nennen. Josua kennt ihr vielleicht. Josua war der Nachfolger von Moses. Er war ein großer militärischer Führer. Ein Mann, der das Volk Gottes ins gelobte Land brachte, die Feinde hinaustrieb. Er rettete sein Volk vor vielen Feinden. Er schaffte ihnen ihr Land. Er gab den Leuten Landbesitz. Und er war einer der großen Helden der israelitischen Geschichte. Und wenn die Leute diesen Namen Jeshua gehört haben oder Jehoshua, dann dachten sie bestimmt auch an diesen Josua. Und tatsächlich ist Jesus nicht zufällig so benannt. Er ist ein zweiter Josua. Er wird in dieser Geschichte, die wir gemeinsam lesen werden über die nächsten Wochen, wird er als Josua auftreten. Er wird kommen und er wird sein Land erobern und er wird die Feinde herausschmeißen. Schon im ersten Kapitel, schaut mal hin, vielleicht hat eure Bibel so kleine Überschriften, was da in Vers 21 im ersten Kapitel passiert. Was passiert denn da? Er treibt einen unreinen Geist aus. In Vers 29, er treibt eine Krankheit aus. In Vers 40, er treibt den Aussatz aus. Jesus kommt und er geht die Feinde Gottes an. Krankheit, Dämonen, Siechtum und Aussatz. Er ist ein zweiter Josua, ein zweiter Retter ist auferstanden, der kommt und der sofort beginnt, wie Josua, sein Königreich in Besitz zu nehmen. Davon werden wir dann noch später lesen, aber ich möchte nur, dass ihr jetzt schon seht, was in diesem Namen drinsteckt, wen uns Markus da verheißt. Markus gibt diesem Jesus zwei Titel. Der erste Titel ist Jesus Christus. Christus ist nicht so sein Nachname, wie ihr zum Beispiel einen Nachnamen habt, Baumann oder Engelhard oder Traxler, wer auch immer, sondern das ist ein Titel, ein Königstitel. Der Messias war der verheißene, ja fast schon mythologische König, der eines Tages kommen sollte, um Israel zu befreien. Auf diesen warteten die Juden, denn es war prophezeit worden, dass dieser König Israel nicht nur befreien würde, sondern er sollte über die ganzen Völker herrschen, ja sogar über die ganze Welt. Diesen Superkönig verkündigt uns Markus. Er sagt, dieser Superkönig ist Jesus. Und der zweite Titel, den er ihm gibt im ersten Vers, ist dem Sohn Gottes. Der Sohn Gottes. Was das bedeutet, das wird eines der Hauptaufgaben dieses Evangeliums sein. Markus wird 15, 16 Kapitel damit verbringen, uns zu zeigen, was es bedeutet, dass dieser Jesus ein Messias und der Sohn Gottes ist. Denn das ist gar nicht so leicht zu verstehen. Viele Menschen zu der Zeit hatten sehr verschiedene Theorien über Jesus. Wer Jesus ist, ist das ein Prophet, ist es ein Morallehrer, ein Rabbi, wer ist denn das überhaupt? Was haben wir unter Jesus zu verstehen? Was heißt Messias, was heißt Sohn Gottes? Markus möchte uns das zeigen und er möchte uns das vor allem daran zeigen, was Jesus tut. Das Markus-Evangelium unterscheidet sich sehr stark von den anderen Evangelien. Es ist viel kürzer. Warum ist es kürzer? Es ist kürzer, weil ganz viele Reden von Jesu nicht in diesem Evangelium vorkommen. Markus interessiert sich nicht so sehr dafür, was Jesus sagt, das kommt auch vor, aber er interessiert sich vor allem dafür, was Jesus tut. Er sagt, schaut euch an, was dieser Mann macht. Und bildet euch euer Urteil. Schaut euch an, was er tut. Und versteht, was es bedeutet, dass er Messias und Sohn Gottes ist. Ganz am Ende des Markus-Evangeliums im 15. Kapitel, ist der Höhepunkt und auch das erreicht, was Markus auch uns mit diesem Evangelium zeigen will. Da kommt es zur Kreuzigung Jesu und dort steht ein Mann am Kreuz und sieht, was Jesus tut, hat keine Ahnung, wer dieser Jesus ist, hat nichts von ihm mitgekriegt, aber sieht, was Jesus tut. Und es ist sogar ein römischer Hauptmann, nicht mal ein Jude. Und er sagt wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Das ist die Zinne des Markus-Evangeliums. Da hat jemand verstanden, worum es in diesem Evangelium geht. Da hat jemand verstanden, das, was so ein Mensch tut, das kann nur Gottes Sohn gewesen sein. Und jetzt wissen wir, was Markus uns zeigen will. Er will uns das, die gute Botschaft des Mannes Jesus, des Messias, des Sohnes Gottes zeigen. Und heute beginnt diese gute Botschaft, dieses Evangelium, nicht mit Jesus, sondern mit seinem Vorbereiter, mit seiner Vorgruppe. Bei einem Konzert wird manchmal angekündigt, da spielt der und der und dann kommt man dahin und spielt erstmal eine Vorgruppe, die Zuschauer so ein bisschen heiß macht. Und diese Vorgruppe, die haben wir heute. Und diese Vorgruppe ist ein Mann, nämlich ein Mann namens Johannes. Und der taufte so viel, dass man ihm den Spitznamen der Täufer gab. Johannes, der Täufer. Und ihr fragt euch vielleicht, warum musste man denn eigentlich Jesus vorbereiten? Ist Jesus nicht so ein toller Typ, der braucht gar keine Vorgruppe? Hätte der das nicht alleine schaffen können? Was sollte denn diese Vorbereitung? Lasst uns das heute gemeinsam anschauen und ich möchte auf drei Punkte eingehen, die uns Markus hier sagt. Erstens, dieses Evangelium von Jesus Christus ist ein Evangelium, das schon vor Jahrhunderten vorbereitet wurde. Zweitens, es ist ein Evangelium, das vorbereitet wird durch die Predigt der Umkehr. Und drittens, es ist ein Evangelium von etwas Großem, Neuen, was Menschen kaum ermessen können. Erstens, es ist ein Evangelium, das schon vor Jahrhunderten vorbereitet wurde. Lasst uns die Verse 2 und 3 nochmal lesen. Markus beginnt mit einem Zitat aus dem Alten Testament. Wie geschrieben steht in den Propheten, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten soll. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Markus zitiert insgesamt sehr wenig aus dem Alten Testament. Der Grund ist, dass Markus ein Evangelium schreibt für Menschen, die nicht Juden waren. Für Heiden, für Griechen und Römer und die kannten das Alte Testament nicht. Deswegen macht er sich nicht extra die Mühe, aus dem Alten Testament zu zitieren, weil was macht das für einen Nicht-Juden für einen Unterschied? Er weiß sowieso nicht, worum es geht. Umso bemerkenswerter ist, dass er hier mit einem Zitat aus dem Alten Testament anfängt. Es ist so, als ob er uns sagen würde, Leute, die ihr das hier lest, das Evangelium von Jesus Christus, könnt ihr nicht verstehen, außer wenn ihr versteht, was es mit dem Alten Testament zu tun hat. Er versucht hier eine Brücke zu bauen und sagt, schaut einmal, Jesus ist der Sohn Gottes. Welches Gottes? Des Gottes der Juden. Und dieser Gott hat gesprochen und gewirkt über Jahrhunderte und Jahrtausende. Natürlich ist dieser Jesus irgendwie mit dieser Geschichte verknüpft. Das hat mit ihm zu tun, das, was da passiert ist. Und er will uns jetzt diese Brücke bauen. Was hat dieser Jesus mit dem Alten Testament zu tun? Es ist so wie mit einem Meteoriten. Wenn ihr einen Meteoriten plötzlich durch die Wolkendecke brechen seht, dann sagt ihr, oh, der Meteorit ist da. Aber ihr wisst, dass dieser Meteorit einen viel längeren Weg hat, der im Dunkeln liegt. Und so ist es mit Jesus. Er taucht plötzlich auf, aber sein Weg war ein viel längerer. Der Text, den Markus hier zitiert aus dem Alten Testament, ist ein Mix aus vielen verschiedenen Bibelstellen. Ich möchte zwei davon rausgreifen, um deutlich zu machen, welche Brücke er hier bauen möchte. Der Leitvers, den er aufgreift, ist aus dem Propheten Jesaja. Und zwar aus dem 40. Kapitel. Wenn ihr dorthin aufschlagen könnt, könnt ihr einen Finger drin lassen im Markus-Evangelium und Jesaja Kapitel 40 aufschlagen. Das ist in meiner Bibel auf der Seite 752. Das Buch Jesaja hat zwei Teile. Der erste Teil bis Kapitel 39 hat die Gerichtsbotschaften Jesajas gesammelt. Der Teil ab Kapitel 40 hat die Segensbotschaften Jesajas gesammelt. Und den Text, den Markus zitiert, ist einer der ersten Verse dieses zweiten Teils. Er beginnt mit: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist. Denn sie hat von der Hand des Herrn Zweifaches empfangen für all ihre Sünden. Die Stimme eines Rufenden ertönt. In der Wüste bereitet den Weg des Herrn. Ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, zur Ebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Markus sagt, dieser verheißene Trost, das passiert jetzt. Liebe Leute, jetzt ist diese Zeit gekommen. Johannes, dieser Johannes, der da tauft, ist dieser Wüstenprediger, diese Stimme in der Wüste. Und es zeigt auch, Jesus' Leben und Sterben war lange vorbereitet. Dieses Evangelium ist nicht der Plan B von Gott, weil er irgendwie merkt, die Menschen sind so schlecht und jetzt muss er sich was ausdenken. Nein, es ist der Plan A. Geplant für Jahrtausende, dass es genauso kommen soll. Ein zweiter Punkt fällt ins Auge. Wenn ihr mal aufmerksam gelesen habt in Jesaja Kapitel 40, Vers 3, wessen Weg wird dort vorbereitet? Hört einmal: In der Wüste bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Ich möchte euch fragen, wessen Weg wird da bereitet? Wessen Weg bereitet Johannes vor? Dieser Wüstenprediger bereitet den Weg vor für den Menschen Jesus Christus. Er ist derjenige, der kommen wird. Er ist der Vorbereiter für ihn. Jesaja sagt: Die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Der Herr wird diesen Weg gehen. Für ihn soll alle Hügel erniedrigt werden. Er kommt. Und er kommt. In Jesus Christus. Und plötzlich verstehen wir, was Sohn Gottes bedeutet. Jesus ist Gottes Sohn und in einer gewissen geheimnisvollen Weise Gott selbst. Er ist derjenige, der diesen Weg geht, den Johannes bereitet. Oder wie Jesus auch später sagt: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Das andere Zitat stammt aus dem Propheten Maleachi. Da müsst ihr nicht weit zurückschlagen, sondern einfach an Matthäus wieder ein bisschen zurückblättern. Und dann kommt ihr direkt als letztes Buch des Alten Testaments zum Propheten Maleachi. Es war die letzte Prophezeiung in der jüdischen Bibel. Im Kapitel 3 lesen wir die Verse 1 und 2. Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Silberschmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Das ist eine ähnliche Prophetie wie die in Jesaja. Gott sendet einen Boten, nämlich Johannes den Täufer, der vor einem anderen hervorgehen soll. Anders als bei Jesaja wird dieser Tag allerdings nicht als Trost beschrieben, sondern als reinigendes Feuer. Heiß, verzehrend, richtend, reinigend. Beides wird also über Jesus prophezeit. Er wird Trost bringen und schmerzhafte Reinigung, die manche nicht ertragen können werden. Johannes ist Vorbereiter von beidem, indem er zur Taufe im Jordan und zur Umkehr von Sünden aufruft. Seine Wassertaufe ist auch eine Vorbereitung für die Feuertaufe Jesu. Wie beim Jesaja-Zitat ist auch hier interessant, dass der Heilige Geist durch Markus auch diese Prophezeiung interpretiert oder auslegt. Die Bibel legt ja die Bibel aus, das wissen wir. Vergleicht mal Markus 1, 2 mit Maleachi 3, 1. Und was fällt euch auf? Vor wem her soll der Bote den Weg bereiten? Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Gott spricht, ich sende einen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Es ist Johannes, der den Weg vor Gott bereitet. Gott selbst kommt in Jesus Christus. Und jetzt verstehen wir schon viel mehr, was es bedeutet, wenn Markus sagt, das ist Jesus, der Christus, Gottes Sohn. Gemeint ist Jesus. Und es ist derselbe wie Jahwe im Alten Testament, unverwechselbar eins und dennoch getrennt als Person. Was können wir bis hierhin mitnehmen? Die Geschichte Jesu ist unverwechselbar, unentrinnbar verbunden mit dem Alten Testament. Es ist derselbe Gott und dieser Gott hat alles in der Hand, seine Prophezeiungen werden wahr und er hat vorherbestimmt, dass dieser Wüstenprediger kommt. Aber was hat das mit dir und mir zu tun? Eine ganz wichtige Sache. Ohne die Bibel ist Jesus nicht zu verstehen. Markus zeigt uns hier, ohne die Bibel ist Jesus nicht zu verstehen. Die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, wie gut kennst du die Bibel? Und welchen Stellenwert hat sie für dich? Was erhoffst du dir davon, wenn du die Bibel liest, wenn du sie hörst? Bist du dir bewusst, dass sie ein wichtiger Schlüssel ist, nicht nur zu wissen, wie man lebt, sondern auch zu verstehen, wer Jesus ist? Nach seinem Tod gab es zwei Jünger, nach Jesu Tod gab es zwei Jünger, die total frustriert waren. Die haben gedacht, alles hat nicht funktioniert, wie sie es verstanden haben. Jesus ist tot und jetzt, wir haben gedacht, er ist der große König. Und jetzt nageln ihn die Römer ans Kreuz. Sie wenden ihre Schritte von Jerusalem weg und ziehen die staubige Straße zurück in ihre Heimatstadt Emmaus. Und Jesus erscheint ihnen. Und er fängt an, mit ihnen zu reden. Aber wisst ihr was? Sie erkennen ihn nicht. Und was redet er mit ihnen? Er erzählt ihnen aus dem Alten Testament. Er fängt an bei Mose und allen Propheten und fängt an auszulegen und zu erklären, was das alles mit ihm zu tun hat. Und am Ende sehen sie ihn und sie erkennen ihn. Ohne die Bibel ist Jesus nicht zu verstehen, selbst wenn er genau neben dir steht. Wenn du Jesus verstehen willst, musst du die Bibel kennen, auch das Alte Testament. Viele Menschen lesen das Alte Testament nicht gerne, weil sie sagen, das hat irgendwie nichts mit mir zu tun, das ist alles so lang her, schon tausende Jahre und das Leben im 21. Jahrhundert ist ganz anders. Aber ganz ehrlich, die Menschen haben sich nicht so sehr geändert. Ich kann mich sehr mit David identifizieren, mit Abraham und auch Salomo. Und was noch viel wichtiger ist, Gott hat sich nicht geändert. Es ist derselbe Gott. Was tut er? Was liebt er? Was hasst dieser Gott? All das erfahren wir dort. Ich bin mir sicher, dass viele moderne Irrlehren unter Christen vergehen würden, wenn Menschen den Charakter Gottes und die Person Gottes besser kennen würden. Und deswegen möchte ich dich fragen, wie steht es um deine Bibelkenntnis? Liest du regelmäßig in der Schrift, weil du weißt, dass du nicht von Brot allein lebst, sondern Gottes Wort als dein tägliches Brot brauchst? Leider lesen viele Menschen die Bibel nicht oder unregelmäßig oder sie lesen sie falsch, so dass man nichts verstehen kann. Hier ein Vers und da ein Vers. Stellt euch mal vor, ihr habt euer Heizungskessel ist kaputt und ihr müsst in die Anleitung gucken und ihr entscheidet euch jeden Tag einen Satz aus der Gebrauchsanleitung zu lesen. Man würde nichts verstehen. Hier ein Satz, da ein Satz aus einer Gebrauchsanleitung. Bei so einer wichtigen Sache wie dem Heizungskessel, wenn der in die Luft fliegt, ist das ganze Haus hin. Bei so einem wichtigen Dokument wie der Gebrauchsanleitung für diesen Heizungskessel würde man sich hinsetzen, man würde sie lesen von vorn nach hinten, ohne auch nur ein Detail zu verpassen. Hier und da ein Vers zusammenhangslos ist Stückwerk und Verstehen ist auch Stückwerk. Das spricht überhaupt nicht dagegen, dass man sich natürlich auch mal morgens mit einem Vers motivieren kann oder sich ein Vers an die Wand hängt, aber wenn es zur einzigen Art der Bibellektüre wird, dann ist etwas fehl. Wie liest du deinen Lieblingsroman? Liest du das letzte Kapitel 500 Mal und die ersten 10 Kapitel nie? Nein, du liest ihn von vorne nach hinten. Du möchtest verstehen, um was es geht. Du willst verstehen, wie der Spannungsbogen zusammenhängt, wie die Charaktere sich entwickeln, wie wer die Bösen sind, wer die Guten sind, wo die Plot-Twists sind. Lies die Bibel, hab sie gern, lies sie viel. Sie ist ein Buch, das gelesen werden soll. Wie viele Menschen sagen, oh, ich würde gerne Gottes Handeln mehr in meinem Leben sehen. Ich will sehen, was er tut. Ich will ihn erleben. Hast du schon mal bedacht, dass es dir vielleicht geht wie den Jüngern von Emmaus? Er steht neben dir und du siehst ihn nicht, weil du ihn nicht kennst und seine Taten nicht kennst. Vielleicht ist er heute gerade hier und tut etwas, was dir entgeht. Viele Menschen haben zu Jesu Zeit ihn nicht erkannt. Ich bete, dass du Gottes Wirken in deinem Leben erkennst. Und dabei kann dir die Schrift helfen, wie wir auch vorhin im Johannesevangelium gelesen haben. Das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel hier morgen, vielleicht hast du dich gewundert und gesagt, warum lesen die eigentlich so viel Bibel hier? Der Grund ist, weil wir fest davon überzeugt sind, dass uns diese Bibel auch ohne Predigt viel über Gott beibringt, beibringen muss, damit wir ihn erkennen. Nimm das mit aus dieser Predigt. Lies die Bibel und du wirst Jesus besser kennenlernen. Der zweite Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist, dieses Evangelium hatte nicht nur einen Anfang im Alten Testament, sondern es hatte einen Anfang in Johannes. Einen ganz besonderen und spezifischen Anfang. Johannes war die Vorband für Jesus. Und jetzt müssen wir uns fragen, warum hat Gott diesen Johannes, diesen seltsamen Sonderling mit Kamelhaaren und der Heuschrecken aß, warum hat er ihn als Vorbereiter auserwählt? Johannes war Vorbereiter für Jesu in zweierlei Hinsicht. Erstens, er war ein Hinweisschild, das man nicht übersehen konnte. Stell dir vor, du fährst im Dunkeln, bist in Ferien, du fährst im Dunkeln, unbekannte Landstraßen und du suchst deine Herberge. Und plötzlich siehst du ein Schild, das sagt, Herberge, rechts abbiegen. Dann weißt du Bescheid, oh jetzt muss ich aufpassen, jetzt kommt gleich meine Abbiegung, jetzt muss ich ganz achtsam sein, wo jetzt hier vielleicht ein Weg nach rechts reingeht. So war es mit Johannes. Johannes war eine schillernde Persönlichkeit, die viele Menschen sehen und hörten. Er lebte in der Wüste, trug Kamelfell, aß Honig, der wäre heute genauso seltsam wie damals. Menschen wurden auf ihn aufmerksam und er predigte und sagte, haltet Ausschau, passt auf, denn bald kommt ein Mann, er heißt ein Mann, und er ist ein großer Mann, ein starker Mann, er ist ganz besonders, haltet nach ihm Ausschau. Und das war wichtig, denn die Menschen hätten Jesus nicht erkannt. Er war so anders, als sie sich den Messias vorgestellt haben. Wisst ihr, wie sie sich den Messias vorgestellt haben, diesen verheißenen Wunderkönig? Haben sich vorgestellt, auf einem großen Pferd kommt dieser König angeritten, plötzlich aus den Wolken, hinter ihm her eine große Armee und dann führen sie einen Kampf gegen die Römer, die Israel besetzt halten. So haben sie sich ihn vorgestellt. Die hätten Jesus nie erkannt. So ein armer Zimmermannssohn, der da umherzieht mit ein paar Fischern und Sündern durch die Gegend und arm und niedrig und hat keine Gestalt und kein Aussehen. Dieser Mann brauchte ein Hinweisschild. Passt auf, jetzt müsst ihr Obacht geben, er kommt. Der zweite und viel wichtigere Grund, wie inwiefern Johannes ein Vorbereiter für Jesus war, ist, dass er das Herz der Menschen vorbereitet. Er bereitete das Herz der Menschen für das Evangelium vor. Wisst ihr, nur wer krank ist, geht zum Arzt. Und ein Feuerwehrmann ruft nur, wer wach ist, und das Feuer riecht. Johannes war gekommen, um Menschen aufzurütteln und zu sagen, es brennt. Johannes war gekommen, um den Menschen zu zeigen, du bist krank, die Sünde macht dich kaputt. Du brauchst jemanden, der dich heilt. Du brauchst Reinigung. Und das ganze Land Judäa, wie wir hier lesen, kam zu ihm. Lasst uns lesen die Verse 4 bis 6. So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus, das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem, und es wurden von ihm alle im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Johannes aber war bekleidet mit Kamelhaaren und trug einen ledernen Gürtel um seine Lenden und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Das war seine Vorbereitung. Umkehr, tut Buße, dein Leben ist nicht in Ordnung, du tust Dinge, du hast ein Verhalten, das Gott nicht toleriert, das Gott hasst und das dich kaputt macht. Das war seine Botschaft. Du musst etwas tun, du bist ein Sünder, mach dich auf, geh in die Wüste und lass dich taufen. Solche Predigten sind damals nicht populär gewesen und solche Predigten sind heute nicht populär. Aber gerettet kann nur werden, wer weiß, dass er verloren ist. Geheilt kann nur werden, wer merkt, dass er krank ist. Und das tat Johannes. Er verkündigte ihnen, dass sie nicht in Ordnung sind und dass sie jemanden brauchen, der sie heilt und der sie gesund macht. Eine zweite Sache, die Johannes tat, und ich werde in den folgenden Predigten noch darauf eingehen, ist, Johannes veranstaltete eine Art Theaterspiel. Das, was hier passiert, ist, dass Johannes den Auszug aus Ägypten, eine sehr wichtige Begebenheit in der Geschichte der Juden, nachspielt. Beim Auszug aus Ägypten verließen die Juden als Sklaven Ägypten, zogen in die Wüste, zogen durchs Meer hindurch, durchs Rote Meer, und auf der anderen Seite trafen sie Gott und schlossen mit ihm einen Bund. Damals mussten die Israeliten ihre Häuser verlassen und in die Wüste ziehen, und das Gleiche müssen sie jetzt. Johannes ruft die Israeliten auf, ihr sündiges Leben in Jerusalem hinter sich zu lassen, wieder in die Wüste zu kommen und dort durchs Wasser hindurchzugehen, unterzutauchen und aufzutauchen im Wasser. Und warum tut er das? Weil auf der anderen Seite, für die, die auf dem Wasser auftauchen, ihr Gott auf sie wartet, um einen neuen Bund mit ihnen zu schließen. Einen neuen Bund, ein neues Testament. Darauf werden wir in den folgenden Predigten noch mehr eingehen. Ich möchte es nur ganz kurz erwähnen. Wichtig ist, die Vorbereitung fürs Evangelium ist die Predigt von der Umkehr und die Predigt, dass du nicht in Ordnung bist. Und du magst dich fragen, warum Johannes als Wegbereiter kommen musste. Ich sage dir, es ist wie mit einer Schatztruhe. Bevor ein Schatz in eine Schatztruhe hineingelegt wird, muss man sie aufschließen. Oder wie mit einem Garten. Bevor ein Gärtner einen Garten anlegt, muss jemand kommen und diesen Garten durchwühlen. Er muss ihn pflügen, damit die Samen dort Frucht bringen können. Er muss frei von Unkraut sein. Und so ist es auch mit dir und mir. Wer Jesus nachfolgen will, muss eine Sache erkennen, bevor er überhaupt die gute Botschaft, das Evangelium, verstehen kann. Er muss eine schlechte Botschaft hören, bevor er die gute Botschaft verstehen kann. Und die schlechte Botschaft ist die Botschaft des Johannes. Du bist nicht in Ordnung. Du bist nicht wertvoll. Du bist ein Hochzeitskleid voller Flecken. Du bist ein Kunstwerk, zerkratzt und zerrissen. Du bist ein wunderschöner Tempel des heiligen Gottes, der in Ruinen von Disteln überwachsen liegt. Und solange ein Mensch diese Botschaft nicht versteht, versteht er das Evangelium Gottes nicht. Wer nicht versteht und zu Jesus kommt wie der verlorene Sohn und sagt, ich bin stinkend und dreckig und nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen, der hat nichts verstanden. Viele Menschen heute hören von der Botschaft von Jesus Christus, in dem ihnen verkündigt wird, Jesus liebt dich. Was denkt das Herz eines Menschen, eines nicht erlösten Menschen, wenn er hört, Jesus liebt dich? Er denkt sich, das trifft sich gut. Denn ich liebe mich auch. Endlich merkt es mal einer. Endlich erkennt mal jemand, was für ein toller Mensch ich bin. Gott liebt mich? Das ist ganz toll. Mit diesem Gott will ich was zu tun haben. Endlich sieht mal jemand meine Qualitäten. Versteht ihr? Dieser Mensch hat nichts verstanden. Er hat nichts verstanden vom Evangelium. Er hat nicht verstanden, was es heißt, Jesus, Messias, Christus und Gottes Sohn. Zuerst muss er die Predigt von der Umkehr verstehen. Sie ist die Vorbereitung für all das Schöne und das Gute. Sie schließt die Schatztruhe auf. Sie bereitet den Acker für den Garten Gottes. Und das ist auch die Predigt, die du verstehen musst. Und ich frage dich, hast du sie verstanden? Kannst du sagen wie Jesaja, ich bin wie ein unreiner Mensch, alle meine Gerechtigkeit ist nur wie ein beflecktes Kleid? Oder wie Paulus im Römerbrief, da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Und das trifft auch auf mich zu. Und wenn du es nicht sagen kannst, dann möchte ich dich bitten, dir eine Sache vorzustellen. Stell dir vor, ich könnte eine DVD machen. Eine DVD von allen Gedanken, die du einen Tag lang denkst. Von allen Gedanken, die nur du kennst. Und ich würde diese DVD in ein Kino nehmen und alle Menschen einladen, die dich kennen. Deine Eltern, deine Kinder, deine Freunde, Klassenkameraden, Arbeitskollegen, Verwandten. Und ich würde ihnen diese DVD vorspielen. Du würdest deine Sachen packen und du würdest verschwinden auf Nimmerwiedersehen. Damit du niemals, niemals diesen Menschen mehr unter die Augen kommen musst. Weil du dich so schämst. Und weißt du, warum ich das weiß? Weil es mit mir ganz genauso ist. Und das musst du verstehen, bevor du das Evangelium verstehen kannst. Menschen sind verlorene Sünder und brauchen einen Retter. Das Dritte, was dieser Anfang des Evangeliums ist, er ist der Anfang von etwas Großem. In Vers 7 und 8, lest mit mir. Und er verkündigte und sprach, es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich. Und ich bin nicht würdig, ihm gebückt, seine Schuhriemen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Johannes hat noch viel gesagt. In den anderen Evangelien lesen wir noch so viel, was er gesagt hat. Markus gibt uns die absolute Essenz und diese Essenz ist eins. Nach mir kommt einer, der ist größer als ich. Ich bin nicht wert, ihm gebückt die Schuhriemen zu lösen. Es gab damals Sklaven, Menschen, die Leibeigene waren von anderen. Aber eine Sache musste ein Sklave nie tun. Es gab eine Arbeit, die so entwürdigend war, dass man sie von einem Sklaven nicht verlangen konnte. Und das war, die Schuhe seines Meisters zu lösen. Wisst ihr, damals, wenn man mit Sandalen gelaufen ist, war das nicht so wie heute auf unseren sauberen Straßen. Überall haben die Hunde hingemacht und wer auch immer. Die wilden Tiere, die Sandalen waren verkotet und dreckig und schlammig und ganz, ganz schmutzig. Man sagt, das kann man nicht mal einem Sklaven zumuten. Ein Sklave hat mehr Würde, als dass er diese dreckigen Schuhe von seinem Meister abmachen muss. Und Johannes kommt und sagt, der nach mir kommt, ist so würdig, so unfassbar groß und mächtig und herrlich. Ich bin nicht mal wert, die Dienste an ihm zu tun, für die nicht mal ein Sklave gut genug wäre. Ich kann nicht mal ihm die Schuhe lösen. Dafür reiche ich nicht mal aus. Das ist die Einstellung dieses Mannes, der kommt. Diese Person ist Jesus Christus, den er verkündigt. Und heute gehen wir mit Jesus um, als sei er unser Dudes-Kumpel und was auch immer. Ja, Jesus sagt, ich bin euer Freund, aber er ist doch unser Herr. Und wenn wir lesen, wie Paulus an die Gemeinden schreibt, was schreibt er da am Anfang? Ich schreibe euch. Paulus, der Kumpel von Jesus? Nein, der Knecht Jesu Christi. Dieser Jesus ist ein herrlicher, ein würdiger, ein unglaublich großer Gott. Und er ist anzubeten und zu verehren. Das zeigt uns Johannes schon hier. Er ist stärker als ich, sagt er. Stärker inwiefern? Die Juden dachten damals, oh, stärker? Da kommt vielleicht jemand, der ist ein großer Militärheld. Der wird die Römer vertreiben. Und der wird unser Land wieder souverän machen. Heute denken viele Menschen, Jesus ist stark, ihnen ein volles Bankkonto zu geben. Oder dass sie, wenn sie ein Kind kriegen, dass das Kind nicht mehr behindert ist und nicht behindert sein wird. Vielleicht denken sie, dass sie ein großes Auto fahren werden oder immer in den Urlaub fahren können. Jesus ist stark dafür, sagen sie. Das ist überhaupt nicht gemeint. Nichts davon ist gemeint, denn Jesus kam nicht, um die Römer zu vertreiben. Wer dachte, Jesus ist stark, die Römer zu vertreiben, hat sich geirrt. Natürlich hätte er das können, aber dazu kam er nicht. Ihr habt ja gelesen, wozu er kam. Er kam, Dämonen auszutreiben, Kranke zu heilen. Er kam, die Umkehr zu predigen. Dafür war er stark. Und dafür ist er auch heute noch stark. Er ist stark, weil er, das erwähnt Johannes in Vers 8, weil er nicht mit Wasser tauft, sondern mit Heiligem Geist. Wisst ihr, die Taufe des Johannes war nur ein Symbol. Ein Symbol, das Wasser den Schmutz abwäscht. Wasser den Schmutz abwäscht. Aber dieser Jesus wird kommen und er wird mit etwas anderem taufen, mit Heiligem Geist. Jeder konnte runtergehen zur Jordanebene und konnte sich des Wassers bedienen. Ich hätte jeden von euch mitnehmen können und sagen, komm, ich nehme euch runter, ich taufe euch oder mache sonst was mit euch im Wasser. Aber wisst ihr, nur eine Person in der Bibel hatte die Macht, den Heiligen Geist als Mittel zu seinem Zweck zu benutzen. Es gibt nur eine einzige Person, die in der Bibel, im ganzen Alten Testament erwähnt wird, die den Heiligen Geist benutzt, sendet, schenkt, nimmt. Und diese eine Person ist Jahwe, der große Gott. Und dieser ist gekommen, mit Heiligem Geist zu taufen. Und es wird viel spekuliert unter Christen, was heißt das jetzt, Taufe des Heiligen Geistes? Und es ist hier nicht die Stelle, darauf einzugehen. Aber eines ist, möchte ich herausstellen. Die Taufe des Johannes war äußerlich. Ganz Judäa ging zu ihm. Von diesem ganz Judäa, wisst ihr, wie viele noch blieben am Ende, als Jesus gekreuzigt wurde? Wie viele von diesen Leuten wirklich bekehrt waren? Das waren ein paar Dutzend. Der ganze Rest ist zurückgegangen in sein staubiges, sündiges Leben. Aber Johannes sagt, dort wird einer kommen, dessen Taufe wird anders sein. Der wird mit Heiligem Geist taufen. Und ich weiß nicht, wie viele über den Heiligen Geist wisst, aber eine Sache sage ich euch. Der Heilige Geist wirkt nicht äußerlich. Er wirkt innerlich, inwendig im Menschen. Es ist eine Taufe, nicht die außen abwäscht, sondern die durch den Menschen hindurchgeht und vor allem eines tut, nämlich sein Herz zu verändern. Der Prophet Hesekiel hatte Folgendes prophezeit und genau das ist die Taufe des Heiligen Geistes. Gott sagt, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben und ich will euch meinen Geist in euch geben und ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln. Und meine Rechte halten, danach tun. Ich schreibe mein Gesetz auf eure Herzen. Zeig mir den Arzt, der dein Herz rausnehmen kann und dir ein neues gibt. Zeig mir den Arzt, der dir ein neues Wollen, Fühlen und Denken geben kann. Der die Gebote Gottes auf dein Herzen schreibt, sodass du sie tun möchtest. Das ist ein Wunder und eine ganz andere Taufe als die des Johannes. Das ist die Taufe des Heiligen Geistes, von der auch Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Er schreibt, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ob Juden oder Griechen oder Knechte, wir alle sind getränkt worden zu einem Geist. In der Taufe des Heiligen Geistes geschieht ein Wunder, das kein Wasser vollbringt. Das steinerne Herz eines Menschen, das von Gott nichts wissen will, wird verwandelt in ein fleischernes Herz, das Gottes Gebote tun will. Nicht perfekt, aber tun will. Eine neue Kreatur, ein neuer Mensch ist geschaffen worden. Das ist das Wunder dieser Taufe. Meine Frage an dich ist, kennst du diese Taufe? Dass du gemerkt hast, eine neue Kreatur ist entstanden. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Es ist klein wie ein Senfkorn, aber ich merke, ein Neues ist geworden, das wächst und wächst und wächst. Und wenn es nicht so ist, dann gibt es eine gute Botschaft, ein Evangelium für dich, dass Jesus Christus gekommen ist, dich zu befreien von dir selbst. Aber du musst ihn kennen in der Bibel, du musst die Predigt der Umkehr annehmen, und du musst zu ihm kommen als dem Stärkeren, der dich taufen kann. Amen. Lass uns jetzt noch einen Moment der Stille nehmen und zu Gott beten.